Anne Frank. Tagebuch. Gelesen von Nadine Zadam und Michelle Winter.
Das Tagebuch der Anne Frank ist eines der wertvollsten literarischen Zeitzeugnisse. Es erzählt die unglaubliche Geschichte der knapp 2,5 Jahre, die Familie Frank und 4 weitere jüdische Menschen in einem geheimen Amsterdamer Hinterhaus verbrachten. Warum ist dieses Buch so wertvoll für die Geschichte? Es schildert die tiefgründigen Gedanken einer jungen Frau, die in der Blüte ihres Lebens in eine unmenschliche Situation geriet. Anne Franks Tagebucheinträge liefern intime Einblicke in die Gefühlswelt von 8 Menschen, die sich mitten im Zweiten Weltkrieg aus Angst vor den Nazis jahrelang auf engstem Raum versteckten. Es ist die kostbare Erinnerung daran, warum wir dem Hass in der Welt täglich Würde und Liebe entgegenstellen müssen.
Blink Nummer 1. Von der Schulbank ins Geheimversteck.
Der erste Eintrag im Tagebuch von Anne Frank stammt vom 12. Juni 1942, ihrem 13. Geburtstag. Er lautet: Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe. Und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein. Sie hatte das Notizbuch gerade geschenkt bekommen und listete auch die anderen Präsente auf. Eine blaue Bluse, einen Strauß Rosen, ein Puzzle und einen Gutschein für 2 Bücher. Auf dem Geburtstagstisch lagen noch weitere kleine Geschenke und Liebesgesten, und Anne gestand ihrem Buch später, dass sie sich in jenen Tagen sehr von ihren Eltern verwöhnt fühlte. Es waren die letzten Tage, bevor sich die Familie am 6. Juli 1942 ins Hinterhaus in der Amsterdamer Prinsengracht zurückzog. Die Franks waren 1933 von Frankfurt am Main in die niederländische Hauptstadt gezogen, wo Vater Otto seither die Niederlassung des Kölner Lebensmittelherstellers Opekta leitete. Die ersten intimen Gedanken, die Anne ihrem Tagebuch anvertraute, drehten sich um die Schule, ihre Freunde und Klassenkameraden. Doch von Beginn an war klar, dass sie einen scharfen Verstand besaß und sich mit tiefgründigen Sorgen umtrieb. Am 20. Juni 1942 schrieb sie: Papier ist geduldiger als Menschen. In demselben Eintrag reflektierte sie darüber, wie sehr der Schein trügen konnte. Rein äußerlich hatte sie alles, was das Herz begehrte, aber im Inneren fühlte sie sich einsam. Es gab niemanden, dem sie sich wirklich anvertraute. Anne schrieb auch über die emotionale Belastung durch Hitlers judenfeindliche Rassengesetze und ging auf die Folgen ein, die die Pogrome von 1938 für jüdische Menschen hatten. Die Pflicht, gelbe Sterne auf der Kleidung zu tragen und die täglichen Erledigungen ausschließlich zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags zu verrichten. Sie beschrieb das Verbot, mit dem Fahrrad, dem Auto oder der Tram zu fahren, in der Öffentlichkeit Sport zu treiben oder Kinos und Theater zu besuchen. Es gab so viele Vorschriften, dass man sie sich unmöglich alle merken konnte. Doch sie behandelte durchaus auch leichtere Themen. Über die Scharmützel mit ihren Lehrern, die sie für eine Quasselstrippe hielten, über ausstehende Schulnoten, die Avancen eines Verehrers namens Hello Silberberg und ihre Zuneigung für einen Jungen namens Peter Schiff. Und dann kam der erste Sonntag im Juli 1942. Die Familie erhielt einen sogenannten Aufruf von der SS. Jeder wusste, was dies bedeutete. Die aufgerufene Person würde in eine karge Zelle gesperrt oder gleich in ein Konzentrationslager verschleppt werden. Am Anfang dachte Anne, der Aufruf gelte ihrem Vater. Es stellte sich jedoch heraus, dass er ihrer damals 16-jährigen Schwester Margot galt. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Die Franks packten panisch ihr Hab und Gut und gaben den Rest zur Verwahrung an Freunde. Sie würden sich verstecken. Das Versteck befand sich in den zwei obersten Geschossen der Opekta-Niederlassung in der Prinsengracht 263. Dort führte eine unscheinbare Tür im zweiten Stock zum geheimen Hinterhaus.
Blink Nummer 2. Das Hinterhaus.
Die Franks waren nicht die einzigen Bewohner des geheimen Anbaus. Eine Woche nach ihrem Einzug kam eine Familie hinzu, die Anne im Tagebuch als die Van Daans bezeichnete. Sie nutzte von Anfang an Pseudonyme. Die Familie bestand aus den Eheleuten Herr und Frau Van Daan und ihrem damals 15-jährigen Sohn Peter. Herr Van Daan war ein Arbeitskollege von Annes Vater Otto. Von dem Anbau und seinen Bewohnern wusste lediglich eine kleine Gruppe ausgewählter Mitarbeiter der Firma Opekta. Dazu gehörten die Geschäftsführer Kleimann und Kugler und die zwei Sekretärinnen Hermine und Elisabeth. Anne nannte sie Miep und Beb. Diese Menschen versuchten, so regelmäßig wie möglich nach den Franks und Van Daans zu sehen. Sie waren ihre einzige Verbindung zur Außenwelt und versorgten sie mit Nahrung, Büchern und anderen Bedarfsmitteln. Anne beschrieb den neuen Aufenthaltsort im Detail. Der Zugang zum Versteck wurde durch ein rückseitig an der Tür montiertes Bücherregal verborgen. Hinter dieser Tür führte eine steile Treppe zu zwei Räumen, dem Zimmer von Annes Eltern und dem von Anne und Margot. Auf derselben Etage befanden sich ein kleines Klosett und eine Kammer mit Waschbecken. Am oberen Ende der Treppe lag das dritte und letzte Stockwerk des Anbaus. Dort gelangte man zunächst in einen etwas größeren Raum mit Gaskocher und Spüle. Er diente als Küche und Aufenthaltsraum für alle Bewohner sowie als Schlafzimmer für die Van Daans. In einem kleinen Nebenzimmer stand ein Bett für ihren Sohn Peter. Ein weiterer Raum auf der Etage funktionierte als Dachboden für Vorräte. Das Versteck war also kein winziges Kellerloch. Anne wusste, dass es in ganz Holland vermutlich kein komfortableres Versteck vor den Nazis gab, aber das Leben dort war dennoch beschwerlich. Es gab strenge Regeln. Anne und ihr Vater nähten eilig schwarze Vorhänge zusammen, um die Fenster zu verhüllen. Niemand durfte zum Fenster hinausschauen. Und das Wasser und die Toilettenspülung durften nur nach Feierabend betätigt werden, damit die Fabrikarbeiter nicht das Rauschen in den Rohren hörten. Dasselbe galt für so gut wie alle auffälligen Geräusche. Egal ob Radio oder Husten, das falsche Geräusch zur falschen Zeit konnte sie alle ins Verderben stürzen. Keiner von ihnen durfte den Anbau je verlassen. Und so dankbar sie alle für ihr schiefes und muffiges Refugium waren, niemand war immun gegen die allgegenwärtige Angst vor der Entdeckung durch die Nazis. Anne selbst schrieb bereits 2 Monate nach dem Einzug, dass ihr 2 Dinge besonders zusetzten: das Eingeschlossensein und das Wissen, dass sie jederzeit verraten, entdeckt und auf der Stelle erschossen werden konnten.
Blink Nummer 3. Enge Räume, verschiedene Ansichten.
Natürlich gab es unter diesen Bedingungen nur wenig Privatsphäre. Das höchste der Gefühle waren ein paar ruhige Minuten auf dem Klo. Darum empfand Anne die Einträge in ihr Tagebuch als Momente des Alleinseins und der inneren Ruhe. Viele ihrer Berichte spiegeln wider, wie sehr sie alle unter der erzwungenen Nähe litten. Wir springen zurück in die ersten Wochen, die die Franks allein im Versteck verbrachten. Am 12. Juli, genau 1 Monat nach ihrem Geburtstag, schrieb Anne über ein wachsendes Gefühl der Distanz zwischen sich und ihrer Mutter und Schwester. Ihr Vater schien ihr der Einzige zu sein, der sie wirklich verstand. Aber die anderen waren ihr zunehmend fremd. Sie fühlte sich ständig von ihnen gegängelt und unterschätzt. Eines Tages ramponierte Margot den Staubsauger, indem sie das Stromkabel zu ungestüm aus der Wand riss. Das wiederum ließ die Sicherung springen und versetzte den gesamten Anbau für den Rest des Tages in Dunkelheit. Doch statt einer scharfen Schelte setzte es für Margot nur eine harmlose Rüge. Als Anne aber die unleserliche Handschrift ihrer Mutter auf der Einkaufsliste ausbessern wollte, wurde sie harsch von der gesamten Familie gerüffelt. Die anderen sprachen darüber, wie gut sie miteinander und der Situation zurechtkamen. Niemand schien zu merken, was Anne wirklich über die Familiendynamik dachte. Dann kam der 13. Juli 1942 und mit ihm der angekündigte Einzug der Van Dans. Anne freute sich auf die Abwechslung und ihre Erwartungen wurden zunächst nicht enttäuscht. Die beiden Familien verstanden sich blendend. Der 3 Jahre ältere Peter interessierte sie anfangs wenig. Er schien ihr schlichtweg zu schüchtern und unauffällig. Frau Van Dan dagegen amüsierte sie von Anfang an. Sie bezog das Geheimversteck mit einer ominösen Hutschachtel. Darin befand sich aber keine vornehme Kopfbedeckung, sondern ein Nachttopf, zur großen Belustigung der Franks. Ihre Erklärung lautete: Ohne Nachttopf fühle ich mich nirgends daheim. Der Einzug führte aber auch zu neuen Spannungen, und zwar besonders zwischen Herrn und Frau Van Dan. Die beiden stritten so häufig über so banale Angelegenheiten, dass man denken musste, das Gezänk sei ihr normaler Umgangston. Noch seltsamer war die Reibung zwischen Frau Van Dan und Annes Mutter. Anfangs entzündeten sich die Diskussionen an Frau Van Dans Skepsis gegenüber modernen Erziehungsmethoden. So sollte man Jugendliche keine Bücher für Erwachsene lesen lassen. Und junge Damen sollten gefälligst bescheiden und zurückhaltend sein. Annes Mutter dagegen sah die Sache wie Herr Van Dan. Mit Bescheidenheit und Zurückhaltung würde es eine Frau in dieser Welt zu wenig bringen. Da empfand es Frau Van Dan als ihre Pflicht zu widersprechen. Sie hatte die amüsante Angewohnheit, im Eifer zu erröten. Und in der Hitze dieser Debatte geschah natürlich genau das. Noch amüsanter aber war, dass sie sich bei dem Streit selbst widersprach. Sie prahlte ganz und gar unbescheiden davon, wie bescheiden sie doch sei. Annes Mutter brach in schallendes Gelächter aus, was Frau Van Dan natürlich noch weiter zur Weißglut trieb.
Blink Nummer 4. Krankheit und knappe Ressourcen.
Das beengte Zusammenleben in einer festen Gruppe führte also zwangsläufig zu Spannungen. Doch dazu kamen bald neue und ernstere Sorgen, besonders die fehlende Kontrolle über ihre Ernährung und Gesundheit bereitete den Familien Kopfzerbrechen. Ende Oktober 1942 wurde Annes Vater krank. Sein hohes Fieber und ein roter Hautausschlag deuteten auf Masern hin. Das führte der Gruppe erneut vor Augen, in was für einer prekären Situation sie sich befanden. Ohne ärztliche Betreuung blieb Anne nur die Hoffnung, dass das Hausmittel ihrer Mutter helfen würde. Otto musste das Virus ausschwitzen. Es sollte nicht der letzte Krankheitsfall bleiben. Die Gruppe kämpfte im Laufe der Zeit mit schweren Erkältungen, Hustenreiz, Masern und Grippeinfektionen. Dabei mussten sie streng mit den knappen Arzneimitteln wie Aspirin, Codein und Baldrian-Tropfen haushalten. Die Nahrungsmittelversorgung dagegen schwankte zwischen Unberechenbarkeit und Monotonie. Oft konzentrierte sich das Angebot auf 1 oder 2 Lebensmittel, die dann zu allen Mahlzeiten verwendet wurden. Vor allem die mitunter faulen Kartoffeln kamen meist morgens, mittags und abends auf den Tisch. In einer besonders entbehrungsreichen Phase gab es sogar nur 1 mehr oder weniger nahrhaftes Gemüse, Kopfsalat. In dieser Zeit gab es nichts anderes. Roher Salat, gekochter Salat, Salat mit fauligen Kartoffeln. Für die Bezahlung des Essens mussten sich die Franks und Van Dans Lebensmittelkarten auf dem Schwarzmarkt besorgen. Das war so mühevoll wie riskant und die Preise für die Rationsbücher variierten dramatisch. Ihre treuen Helfer kümmerten sich weiter tapfer um den Kauf und die Lieferung der Lebensmittel, aber das Geld war eine ständige Sorge. Die einzigen Ausnahmen waren Geburts- und Feiertage. Zu diesen Anlässen gönnten sie sich ein kleines bisschen Luxus. Sie sparten über Wochen hinweg Zucker oder Mehl, um etwas Süßes zu backen. Und Beb und Miep überraschten die Erwachsenen mit etwas Besonderem, wie einer Flasche Bier. Die Lebensmittelbeschaffung brachte weitere Risiken mit sich. Es war schließlich schwer, einen 25-Kilo-Sack Bohnen die schmalen und steilen Treppen hochzuschleppen. Ganz zu schweigen von dem markerschütternden Lärm, der entstand, wenn ein solcher Sack riss und 25 Kilogramm Bohnen zu Boden stürzten. Genau das passierte nämlich am 9. November 1942, als Peter die Vorräte auf den Dachboden hieven wollte. Es klang, als bräche das gesamte Hinterhaus auseinander, und anschließend lasen sie tagelang verstreute Bohnen vom Boden auf. Dabei hatten sie riesiges Glück, dass im Rest des Gebäudes niemand Verdacht schöpfte. Mitte November hatte sich auch Annes Vater von seiner schweren Krankheit erholt, gerade rechtzeitig für die Ankunft eines weiteren Bewohners.
Blink Nummer 5. Seine Hoheit, Herr Dussel.
Im November 1942, zwei Monate nach dem Einzug, stimmten alle überein, dass ihr Versteck Platz für einen weiteren Mitbewohner bot. Nun gab es natürlich unzählige Menschen, die verzweifelt nach einem Unterschlupf suchten. Also berieten die Van Darns und die Franks lange und sorgfältig darüber, wen sie in ihrer Gemeinschaft aufnehmen würden. Die Gruppe entschied sich für einen Zahnarzt namens Albert Dussel. Sein ruhiges und bescheidenes Gemüt würde perfekt zum Rest der Gruppe passen. Margot verließ das Schwesternzimmer und bezog ein Klappbett im Gemeinschaftsraum. Dussel sollte ihren Platz in Annes Zimmer einnehmen. Herr Dussel kam am 17. November 1942. Er staunte nicht schlecht, als er das Hinterhaus betrat. Die Franks und Van Darns erwarteten ihn am gedeckten Esstisch bei frisch gebrühtem Kaffee und Cognac. Er berichtete ihnen von der Außenwelt. Die offizielle Version ihres Verschwindens hatte sich als überzeugend erwiesen. Die Menschen glaubten, die Franks hätten das Land verlassen und seien in Belgien untergetaucht. Unterdessen seien zahlreiche Freunde der Familie von der SS verhaftet worden. Die Nazis zögen nachts mit Listen von Tür zu Tür, fragten gezielt nach bestimmten Personen und verschleppten ganze Familien. Anne wusste, dass er die Wahrheit sprach. Sie hatte vom Anbau aus selbst gesehen, wie die SS die Menschen wie Nutzvieh über die Straße trieb. Frauen, Kinder, Kranke und Alte. Manche von ihnen wurden dabei so brutal verprügelt, dass sie kaum noch laufen konnten. Anne beschrieb, was dieses Wissen in ihr auslöste. An manchen Tagen ertappte sie sich dabei, wie sie lachen musste und gleich darauf von Schuldgefühlen überrollt wurde. Wie konnte sie lachen, wenn sich ihre Freunde in entsetzlicher Not befanden oder gar ermordet wurden? Aber was sollte sie auch tun, den ganzen Tag schluchzend im Bett liegen? Die lähmende Angst um ihr eigenes Schicksal und das ihrer Mitmenschen war allgegenwärtig. Aber sie musste verhindern, in Melancholie und Verzweiflung zu versinken. Es stellte sich heraus, dass Herr Dussel weitaus weniger angenehm war als erhofft. Nach den ersten umgänglichen Tagen zeigte er sein wahres Gesicht, das eines Zuchtmeisters und Sittenhüters. Er erstattete Annes Mutter unaufgefordert Bericht über Annes Fehlverhalten, so musste sie sich oft doppelt schelten lassen. Erst von Zuchtmeister Dussel und dann von ihrer Mutter. Sie fing an, ihn heimlich als seine Hoheit zu bezeichnen. Abends im Bett dachte Anne oft lange über ihre vielen Sünden und angedichteten Makel nach. Die Liste der Vorwürfe war so lang, dass sie nicht wusste, ob sie lachen oder weinen sollte. Sie war sich bewusst, dass sie nicht perfekt war und durchaus bereit, an sich zu arbeiten. Doch die ständige Krittelei von allen Seiten war schlichtweg ungerecht. Es gab aber auch einen Hoffnungsschimmer auf etwas Feiertagsfrieden. Chanukka und der Nikolaustag standen unmittelbar vor der Tür.
Blink Nummer 6. Geräusche in der Nacht.
Die Bewohner des Verstecks fürchteten sich chronisch vor zwei Dingen. Erstens davor, zu laut zu sein. Was, wenn sie doch einer der Fabrikarbeiter hörte und Verdacht schöpfte? Und zweitens fürchteten sie sich vor Einbrechern. Je länger der Krieg die Stadt im Griff hielt, desto häufiger wurden die Einbrüche. Die Menschen scheuten sich zunehmend, das Haus zu verlassen, weil das Risiko stieg, dass man sie in der Zwischenzeit ausraubte. Und der Firmensitz der Opekta GmbH bot das perfekte Ziel. Die Büros und Lagerräume lagen gut geschützt außerhalb der Sichtweite anderer Wohngebäude. So kam es tatsächlich zu mehreren Einbrüchen. Der erste geschah um den 25. März 1943. Es war nachts, als Peter die schmale Treppe vom Dachboden hinabstieg und im Flüsterton von verdächtigen Geräuschen sprach. Er hatte gehört, wie ein Fass umfiel, und ihn beschlich das Gefühl, jemand mache sich an der Tür zum Lager zu schaffen. Natürlich hatte Herr van Dan gerade in dieser Nacht garstigen Reizhusten. Während Peter und Annes Vater auf Zehenspitzen Richtung Geheimtür schlichen, versuchte der Rest von ihnen, nicht bei jedem lauten Husten von Herrn van Dan in Panik auszubrechen. Erst als jemand auf die Idee kam, ihm Codein zu geben, kehrte schlagartig Ruhe ein. Anne war wie versteinert vor Angst, Peter und ihr Vater würden nicht zurückkehren. Aber sie kehrten zurück. Es schien, als hätten die Geräusche ihrer Schritte ausgereicht, um die Eindringlinge zu verscheuchen. Es sollte aber nicht der letzte Einbruchsversuch bleiben. Am 2. Mai 1943 schrieb Anne, dass sie inzwischen täglich in Anspannung lebten. Entweder hörten sie Geräusche aus dem Inneren des Gebäudes oder dröhnende Schüsse und Bombenexplosionen von draußen. Besonders der entsetzliche Kriegslärm wurde mit jedem Monat schlimmer. Dazu kam, dass der Sommer 1943 unerträglich heiß wurde. Doch den Bewohnern blieb keine andere Wahl, als ihre Abfälle weiter innerhalb des Anbaus zu verbrennen. Sie durften keine verdächtigen Spuren hinterlassen. Um sich abzulenken, flüchtete sich Anne ins Schreiben. Sie verfasste nicht nur Tagebucheinträge, sondern auch Geschichten. Sie haderte mit einem Stück namens Caddys Leben, das sie bis auf ein paar brauchbare Teile für nichts Besonderes hielt. Aber sie war stolz auf ein Märchen mit dem Titel Evas Traum. Tatsächlich wuchs in ihr die Ahnung, der Journalismus könne ihre Berufung sein. Selbst wenn sie später nicht vom Schreiben leben könnte, würde sie sich in ihrer Freizeit weiter als Autorin versuchen. Denn eines stand für sie fest: Sie würde nicht so leben wie ihre Mutter oder Frau van Dan, also wie all die Frauen, die stur ihrer Pflicht nachgingen und dann vergessen wurden. Anne empfand ihr Talent als göttliche Gabe. Sie wollte diese Gabe nutzen, um sich auszudrücken und die Welt zu verändern.
Blink Nummer 7. Eine junge Liebe.
Annes Einträge wurden immer eleganter und einfühlsamer. Diese Entwicklung lässt keinen Zweifel daran, dass sie während der Jahre im Geheimversteck schnell zu einer feinfühligen und intelligenten jungen Frau heranreifte. Nicht nur, dass sie heimlich ihre erste Periode hatte. Sie übte sich in kritischer Selbstreflexion und wollte selbst unter diesen widrigen Umständen unermüdlich an sich arbeiten, um achtsamer und besonnener zu werden. So kam es, dass sie im Winter 1943 immer mehr Verständnis für Frau van Dan und ihre Eltern aufbrachte. Vielleicht war Frau van Dan ja doch nicht so unerträglich, wenn Anne mit ihr Geduld hatte. Und auch wenn ihre Mutter nicht das Vorbild war, das sich Anne gewünscht hatte, so hatte sie doch genau wie ihr Vater alles getan, um ihren Töchtern ein gutes Leben zu bieten. Anne fing sogar an, ihr eigenes Verhalten als Teil der ramponierten Beziehung zu ihrer Mutter zu begreifen. Es war aber auch die Zeit des sexuellen Erwachens. Anne fing an, sich für Peter zu interessieren. Ja, sie hatte ihn anfangs für einen drögen Faulpelz gehalten, aber allmählich sah sie ihn mit anderen Augen. Es begann mit kleinen verstohlenen Gesprächen, die oft von Mauschi eingefädelt wurden, dem Kater auf dem Dachboden, der Flöhe einschleppte, aber Ratten fernhielt. Peter kümmerte sich um ihn, und Anne bekam das Gefühl, dass sich mehr hinter seiner unscheinbaren Fassade verbarg. Ein komplexer Charakter, der unschuldig zwischen die Fronten zweier streitsüchtiger Eltern geraten war. Jemand, der ein offenes Ohr gebrauchen konnte. Jemand wie sie. Sie fragte sich, was er wohl von ihr dachte. Mit Sicherheit dasselbe wie alle anderen auch. Bestimmt hielt auch er sie für eine unreife Quasselstrippe. Am 6. Januar 1944 schrieb sie über eine neue Hoffnung. Sie wünschte sich, dass Peter genau wie sie in der Lage wäre, ihr wahres Wesen zu sehen. Denn sie sah in seinen Augen mehr als unbeholfene Männlichkeit. Sie sah eine Schüchternheit und Unsicherheit, die ihr Herz zum Schmelzen brachte. Sie war nicht in Peter verliebt, zumindest nicht von Anfang an. Ihre Beziehung entwickelte sich langsam. Erst saßen sie einfach nur nebeneinander, wenn sie sich auf dem Dachboden trafen. Und mit der Zeit rückten sie näher und legten sich gegenseitig die Arme um die Schultern. Es wurde einfacher, mit ihm zu reden, vor allem abends. Der Mondschein und das Flüstern schufen eine Behaglichkeit, die im Tageslicht nicht zustande kam. Aber wie quälend langsam die Tage verstrichen. Die Zeit zwischen ihren Begegnungen schien sich wie Gummi zu dehnen. Im April offenbarte sie ihrem Tagebuch, dass sie Peter küssen wollte. Aber fühlte er dasselbe oder sah er sie nur als Freundin? Und dann, am 16. April 1944, 21 Monate nach ihrem Rückzug ins Versteck, erlebte Anne ihren ersten echten Kuss.
Blink Nummer 8. Annes zwei Seiten.
Anne bewahrte sich ihren Wissensdurst. Nicht nur, dass sie weiter emsig Tagebucheinträge und Geschichten verfasste, sie lernte auch fleißig weiter. Sie studierte Französisch, Englisch und sogar die von ihr verhasste Algebra. Sie liebte Geschichtsbücher und hatte eine Faszination für Ahnentafeln. Sie las einen 598 Seiten Wälzer über Karl den V. und weitere 320 Seiten über Galileo. Aber am meisten sehnte sie sich danach, wieder zur Schule zu gehen. Am 6. Juni 1944 schien diese glorreiche Aussicht in greifbarer Nähe. Eine Stimme im Radio verkündete: "This is D-Day." Die Invasion der Alliierten hatte endlich begonnen. Auf diesen Tag hatten Millionen Menschen 2 Jahre lang sehnsüchtig gewartet. Eine Woche später feierte Anne ihren 15. Geburtstag. Und dann, Ende Juni, lag Hoffnung in der Luft. Weite Teile Frankreichs wurden von den Alliierten befreit. Und dann kamen die Erdbeeren. Sie wurden ihnen körbeweise ins Versteck geliefert. Auf einmal gab es ständig Erdbeeren. Erdbeeren mit Haferbrei zum Frühstück, Erdbeeren mit Buttermilch und Brot, eingemachte Erdbeeren im Glas. Dazu kamen 10 Kilo Erbsen. 10 Kilo, die Anne und die anderen rund um die Uhr aus den Schoten lösen mussten. Das Prozedere war zermürbend. Spitze abknicken, Häutchen entfernen, Fäden abziehen, Hülse werfen. Spitze abknicken, Häutchen entfernen, Fäden abziehen, Hülse werfen. Und so weiter und so fort. Danach waren sie alle fix und fertig. Und Anne war entschlossener denn je, niemals Hausfrau werden zu wollen. Die Liebschaft mit Peter war unterdessen abgekühlt. Es gab gute Nachtküsse und beiderseitige Zuneigung, aber am Ende war ihr Verhältnis platonisch. Am abschreckendsten war Peters eigene Anspruchslosigkeit. Er schien zurück in die Bequemlichkeit zu fallen, die sie von Anfang an gestört hatte. Dazu kamen seine verstörenden Witze darüber, dass er nach dem Krieg als Krimineller leben wollte. Sie konnte nicht verstehen, wie sich Menschen mit dem Einfachen begnügen konnten, wie sie sich widerstandslos mit ihren Makeln abfanden. Oh ja, sie wusste um ihre eigenen Schwächen, aber das schürte nur ihre Entschlossenheit, an sich zu arbeiten und ihre Unvollkommenheiten abzulegen. Am 1. August 1944 beschrieb sie sich selbst als zweigeteilt. Es gab die unbeschwerte und flapsige Anne, die nach wie vor niemand ernst nahm. Es gab aber auch die tiefgründige, liebenswerte und bessere Anne, die längst den größten Teil ihres Wesens einnahm. Das Problem war nur, dass sich diese reife Anne beim kleinsten Konflikt zurückzog. Darum bekamen die anderen sie so selten zu Gesicht, und genau daran wollte sie arbeiten. Daran, die ruhige und gute Anne nach außen zu kehren. Und genau an diesem Punkt endet das Tagebuch der Anne Frank. Jäh und abrupt, an einem sensiblen Moment der Selbsterkenntnis. Denn am 4. August 1944 fuhr die SS in der Prinsengracht 263 vor, um alle Bewohner des Hinterhauses zu verhaften. Sie verhafteten auch Viktor Kugler und Johannes Kleimann, die den Familien geholfen hatten. Einzig die beiden Sekretärinnen Miep Gies und Beb Wuskarl blieben verschont.
Blink Nummer 9. Ein Buch für die Ewigkeit.
Miep Gies betrat den Anbau direkt nach der Verhaftung der Bewohner und konnte ein paar persönliche Gegenstände retten. Darunter auch Annes Tagebuch. Sie hoffte, es ihr nach Kriegsende wiedergeben zu können. Zuerst kamen die 8 Bewohner in ein Gefängnis in Amsterdam. Von dort aus brachten sie die Nazis erst in das Durchgangslager Westerbork im Norden der Niederlande und dann mit dem Zug nach Auschwitz. Das war am 3. September 1944. Es war der letzte Transport zwischen den beiden Lagern. In Auschwitz wurden die Familien getrennt. Frau van Daan, die in Wirklichkeit Petronella van Pels hieß, wurde von Auschwitz nach Bergen-Belsen verlegt und bis zu ihrem Tod mindestens 2 weitere Male deportiert. Herr van Daan, alias Hermann van Pels, starb in Auschwitz. Er wurde im Oktober oder November 1944 vergast, kurz bevor man die Gaskammern abstellte. Ihr Sohn Peter van Pels musste den Todesmarsch von Auschwitz nach Mauthausen erleben, bevor er am 5. März 1945 verstarb, 3 Tage bevor die Alliierten das Lager erreichten. Fritz Pfeffer, wie Albert Dussel eigentlich hieß, starb am 20. Dezember 1944 im KZ Neuengamme. Annes Mutter, Edith Frank, starb am 6. Januar 1945 im KZ Auschwitz-Birkenau an Hunger und Erschöpfung. Margot und Anne wurden nicht getrennt, sondern im Oktober 1944 gemeinsam von Auschwitz nach Bergen-Belsen deportiert. Dort erlagen sie im Winter mit wenigen Tagen Abstand einer Typhuswelle, die im Lager wütete. Vermutungen zufolge wurden ihre Leichen vor Ort in einem Massengrab verscharrt. Das KZ wurde am 12. April 1945 von britischen Soldaten befreit. Der einzige Überlebende war Annes Vater, Otto Frank. Er erlebte die Ankunft der russischen Truppen in Auschwitz und kehrte am 3. Juni 1945 nach Amsterdam zurück. Er wusste vom Schicksal seiner Frau, hoffte aber, er würde zumindest seine Töchter wiedersehen. Doch in Amsterdam wartete nur Miep Gies. Sie überreichte ihm das Tagebuch mit den Worten: „Das ist das Vermächtnis ihrer Tochter Anne." Die Lektüre der Memoiren seiner Tochter war eine Tortur. Er konnte täglich nur 1 oder 2 Seiten lesen, bevor ihn die Gefühle überwältigten. Doch was er las, erstaunte ihn. Er sah Anne noch immer als Kind, doch diese Schriften zeugten vom tiefgründigen und wachen Geist einer jungen Frau mit großem schriftstellerischen Talent. Anfangs wollte er das Tagebuch nur Familienmitgliedern und engen Freunden zeigen. Aber dann änderte er seine Meinung. Anne schrieb in ihrem Tagebuch, dass sie ihre Gedanken eines Tages unter dem Titel »Het Achterhaus«, das Hinterhaus, veröffentlichen wollte. Also fasste sich Otto ein Herz und schickte das Buch an diverse Verlagshäuser. Viele lehnten ab, aber im Juni 1947 wurde eine kleine Auflage unter dem Titel »Het Achterhaus« veröffentlicht. 5 Jahre später wurde das Buch erstmals in den USA veröffentlicht und schlagartig zu einer weltweiten Sensation. Seitdem wurde das Tagebuch weltweit in unzähligen Neuauflagen gedruckt, mehrfach verfilmt und als Theaterstück inszeniert. Anne Franks Geschichte inspirierte Generationen von Menschen zum Kampf gegen Kriegsverbrechen und für die Menschenrechte. Denn Anne selbst gab nie die Hoffnung auf, dass die Nächstenliebe den Hass besiegen würde.
Das waren unsere Blinks zum weltberühmten Tagebuch von Anne Frank. Wir kehren am Ende erneut zurück zum Anfang. Warum hat Anne Franks Tagebuch bis heute nichts an Bedeutung und Faszination verloren? Weil es eine Ode an das Leben ist. Es schildert eindrücklich, wie sich 8 Menschen mitten im Zweiten Weltkrieg gemeinsam vor den Schergen der Nazis versteckten. Es liefert wertvolle Einblicke darin, wie die Gruppe jahrelang auf engstem Raum zwischen lähmender Todesangst und unwirklicher Alltäglichkeit schwankte. Vor allem aber zeichnet es das Porträt einer sensiblen und intelligenten jungen Frau, die die letzten 2 Jahre ihres Lebens in einem abgedunkelten Geheimversteck verbrachte und mit Hilfe versierter Tagebucheinträge zu Reife und Selbsterkenntnis fand. Ihre Memoiren zeigen, dass sie sich in dieser entsetzlichen Lage täglich neu für die Hoffnung entschied. All das macht dieses Buch zu einer wertvollen Erinnerung daran, warum wir dem Hass in der Welt täglich neu die Stirn bieten müssen. Wir hoffen, dass wir dich ein paar Minuten lang in die feinfühlige Gedankenwelt von Anne Frank entführen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.